euch geschehe nach eurem Glauben. Damit habe ich die Predigt überschrieben. Und wir schauen uns heute im Kapitel 9 die Verse 14 bis 31 an. Die Verse, die mich in der Bibel immer wieder bewegen oder die mich am meisten bewegen, sind die, wo sich Jesu Herz offenbart. Wenn wir Jesu streng und sehr bestimmt erleben, insbesondere gegenüber den religiösen Führern der damaligen Zeit, den Pharisäern und Schriftgelehrten, dann in der Regel, weil sie Gottes Plan, sein Herz, seine Bestimmung nicht widerspiegeln. Sie haben oft das Gegenteil von dem gemacht, was eigentlich Gottes Herz war. Am Ende vom Kapitel 9, und so weit kommen wir gar nicht, im Vers 36 heißt es, als er aber die Volksmenge sah, Jesus, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Gott hat die Fürsorge seines Volkes den religiösen Führern übertragen. Sie waren die Hirten, die sich um das Volk, die Schafe kümmern sollten. Doch sie taten es nicht in rechter Weise. Das Volk war ermattet und vernachlässigt. Gott hatte Israel dazu bestimmt, seine Herrlichkeit auf der Welt zu bezeugen. Doch die lebendige Beziehung zu Gott, die Gott zu ihm suchte, zu seinem Volk, um sich in seinem Volk zu verherrlichen und für sie zu sorgen, hatten sie eingetauscht mit religiösem Eifer, an dem Gott kein Gefallen hatte und der dem Menschen nicht diente, sondern ihn vielmehr Lasten auferlegte. Hätten die religiösen Führer damals das Gesetz Mose und die Propheten richtig interpretiert und Gott vom ganzen Herzen gesucht, so wären sie gute Hirten für das Volk gewesen, die sich um die Schafe sorgen. Gott wäre mehr verherrlicht worden durch Israel auf dieser Welt. Und vor allem hätten sie dann Jesus als den Messias erkannt und das Volk auf ihn hingewiesen. Auf den hingewiesen, der Erlösung, Befreiung und Heilung bringt, der zerbrochene Herzen heilt und Freude schenkt. Die Prophezeiungen über den Messias waren großartig. Jeder, der sie hörte, wusste, dass es gut wird, wenn er kommt. Ohne, so glaube ich, dass einer wirklich genau wusste oder eine genaue Vorstellung davon hatte, wie es sein wird, wenn der Messias kommt. Und vielleicht war das auch der Grund, warum sie ihn nicht richtig erkannt haben. Bevor wir uns im heutigen Text über weitere Heilung berichtet wird, nimmt Jesus eine Frage zum Anlass, um sich einmal mehr als der Messias zu offenbaren und gibt dabei seinen Zuhörern eine genauere Vorstellung von dem, was sein Kommen bedeutet. Und ich möchte die ersten zwei Verse lesen, Kapitel 9. Wo waren wir? 14 bis 15. Da kamen die Jünger des Johannes zu ihm und sprachen, warum fasten wir und die Pharisäer so viel, deine Jünger aber fasten nicht? Und Jesus sprach zu ihnen, können die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird und dann werden sie fasten. Es gab Fastengebote im Alten Testament, die festlegten, zu welchen Zeiten im Jahr gefastet werden sollte. Das Fasten wurde als eine Buße für die eigene Sünde und die Sünden des ganzen Volkes Israel gesehen. Und darüber hinaus war Fasten auch ein Zeichen der Trauer. Davon lesen wir zum Beispiel in 1. Samuel oder in 2. Samuel. Und die Pharisäer, die waren dafür bekannt, häufig zu fasten. zweimal pro Woche sogar, gemäß Lukas 18,12. Aber sie taten es nicht aus einem Geist demütiger Buße, sie fasteten oft, um sich selbst und andere mit ihrer Geistlichkeit zu beeindrucken. Vielleicht erinnert ihr euch, darüber haben wir gesprochen, Matthäus 6, sie taten es, um sich zur eigenen Beweihräucherung und dass das Volk von ihm begeistert war. Nun, die Frage der Jünger des Johannes, die im Gegensatz zu den Pharisäern wahrscheinlich aus dem richtigen Geist der Buße herausfasteten, war aus ihrer Sicht verständlich. Warum fasten wir und deine Jünger überhaupt nicht? Offensichtlich war ihnen das aufgefallen. Und Jesus sprach zu ihnen, können die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihm ist? Ist das zu verstehen? Jesus beantwortet ihre Frage mit einer Anspielung auf die Hochzeitsbräuche seiner Zeit, sagt David Gussig, ein Bibelkommentator. Ein Hochzeitsfest war in dieser Kultur das beste Bild für Freude und Glück. Während des einwöchigen Hochzeitsfestes, damals oder wahrscheinlich auch heute, die jüdischen Hochzeitsfeste wurden ein bisschen größer zelebriert, ja, war es selbstverständlich, dass Freude wichtiger war als die Einhaltung religiöser Rituale. Wenn eine zeremonielle Handlung die Freude an einem Hochzeitsfest schmälern würde, dann war sie nicht erforderlich. Das war damals eine Regel. Die Botschaft, die Jesus hier zum Ausdruck bringt, ist klar. Ich bin der Messias, der Bräutigam des Volkes Gottes. Mit meinem Kommen hat das Hochzeitsfest begonnen. Nun ist keine Zeit des Fastens und der Trauer, sondern solange ich unter euch bin, ist eine Zeit der Freude. Jesus wusste aber, dass der Tag kommen wird, wenn er nicht mehr sichtbar unter den Jüngern ist. Und ab dem Zeitpunkt war es dann auch wieder angemessen, für seine Jünger zu fasten. Aber jetzt, in der Gegenwart des Bräutigams, in der Gegenwart des Messias, war es in den Augen Jesu nicht angemessen zu fasten und zu trauern, sondern zu freuen. In den kommenden Beispielen würde es vielleicht ein bisschen deutlicher, aber er wollte da insbesondere den jüdischen Zuhörern verdeutlichen, was sein Kommen bedeutet. Wir lesen die Verse 16 bis 17. Niemand aber setzt einen Lappen von neuem Tuch auf ein altes Kleid, denn der Flicken reißt von dem Kleid und der Riss wird schlimmer. Man füllt auch nicht neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißen die Schläuche und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben, sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche, so bleiben beide miteinander erhalten. Jesus wollte nicht was Altes reparieren, sondern was ganz Neues schaffen. Er war nicht gekommen als der Messias, um was zu flicken. Nein, er wollte Neues schaffen. Und das will er hier mit diesem Bild zum Ausdruck bringen. Er wollte was Neues schaffen und das konnte er nicht in die alten, bestehenden religiösen Formen der Juden hineinzwängen. Ja, und er nimmt da dieses Beispiel vom Weinschlauch. Und der Weinschlauch dehnte sich unter dem Druck der Gärung aus. Wenn also neuer, ungegorener Wein, in dem Bild steht das für das Neue, was Jesus bringt, in einen alten, brüchigen Weinschlauch, ja, das ist ein Bild für die bestehenden jüdischen Strukturen, gegeben wurde, ja, dann platzte er mit Sicherheit. Das war nicht möglich. Dann wäre beides kaputt gewesen. Der neue Wein wäre verschüttet gewesen und ja, die jüdische Kultur wäre vielleicht auch weiter zerstört worden. Jesus ersetzte das Alte mit etwas Neuem. die Bibel, und davon habt ihr wahrscheinlich schon alle gehört, ja, die Bibel spricht von dem alten Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat, und den neuen Bund, den Gott mit Jesus ja allen Menschen geschenkt hat. Ja, es beginnt was Neues. Das Alte hört auf und was Neues hat mit Jesus begonnen. Nach Jesaja 61 tauscht Jesus Asche gegen ein Festgewand, Kummer gegen Lobpreis, Trauer gegen Freude und das Gesetz gegen Gnade. Nochmals zur Verdeutlichung, weil ich habe lange gebraucht, um da etwas durchzublicken. Jesus wollte nicht das bestehende Judentum reformieren, es irgendwie verbessern oder wieder in Ordnung bringen, es flicken. Nein, er ist gekommen, um was Neues zu schaffen. Er ist gekommen, um das Alte mit dem Neuen auszutauschen. Das Alte war zu Ende gekommen und mit Jesus begann was Neues. Und das Neue, das Großartige, was durch die Propheten angekündigt wurde, ist ein Leben unter der Gnade, in dem Jesus alle Schuld auf sich nimmt und gleichzeitig zu einem gerechten und wohlgefälligen Leben unter Gottes Führung befähigt. Wie zu Anfang gesagt, insbesondere für die Juden war es wichtig zu verstehen, dass mit Jesu Kommen ein neues Zeitalter beginnt. Aber das ist auch ein schönes Bild für die Erlösung, dass das, was Altes aufhört und was Neues beginnt. Denn darum geht es doch bei der Erlösung, oder? Wir haben diesen wunderbaren Vers in 2. Korinther 5, 17, wo es heißt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ich habe lange Zeit gebraucht, um zu verstehen, dass Jesus nicht mein Leben nur verbessern will. Ja, indem er, um in dem Bild des Kleides zu bleiben, mein sündenbeschmutztes und zerrissenes Kleid lediglich flickt, mich also ausbessert. Nein, er hat mir mit meiner Bekehrung ein komplett neues und reines Kleid übergezogen und mich damit komplett neu gemacht. Das ist, was Jesus macht, er macht komplett neu. Und dieses Bild finden wir auch im Gleichnis vom verlorenen Sohn wieder. Als der reumütige, sündenbeladene Sohn zurück zum Vater kommt, empfängt ihn der Vater mit offenen und liebenden Armen. Und was ist das Erste, was der Vater macht? Er schenkt seinem Sohn ein neues, wunderbares, wunderschönes Kleid. Auch da war das Alte vergangen und was Neues hat angefangen. Wir lesen nun weiter und schauen uns zwei weitere Heilungswunder an. Wie in der Vergangenheit haben wir schon einige Heilungswunder gesehen. Die Verse 18 bis 26. Und als er dies mit ihnen redete, siehe, da kam ein Vorsteher. Er fiel vor ihm nieder und sprach, meine Tochter ist eben gestorben, aber komm und lege deine Hand auf sie, so wird sie leben. Und Jesus stand auf und folgte mit seinen Jüngern. Und sie, eine Frau, die 12 Jahre blutflüssig war, trat von hinten herzu und rührt den Saum seines Gewandes an. Denn sie sagte sich bei sich selbst, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so bin ich geheilt. Jesus aber wandte sich um, sah sie und sprach, sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Und die Frau war geheilt von jener Stunde an. Als nun Jesus in das Haus des Vorstehers kam und die Pfeifer und das Getümmel sah, spricht er zu ihnen, entfernt euch, denn das Mädchen ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie lachten ihn aus. Als aber die Menge hinausgetrieben war, ging er hinein und ergriff ihre Hand und das Mädchen stand auf. Und die Nachricht hiervon verbreitete sich in jener ganzen Gegend. Jesus empfand nicht nur Mitleid mit den Menschen wegen ihrem geistigen Zustand, sondern er empfand auch Mitleid mit ihren körperlichen Gebrechen. Und wann immer er Glauben sah in den Menschen, die darum bitteten, dann heilte er. Und das haben wir in den vergangenen Sonntagen gesehen und das sehen wir auch heute wieder. Er hatte Mitleid und hat sich über die Menschen erbarmt. Und der Glaube, den wir da sehen, drückte sich in jeder Person anders aus. Und das heißt, es gibt kein Standardprogramm, was man irgendwie abspulen muss, um was von Gott zu erlangen. Kein bestimmtes Schema, was einzuhalten ist. Es geht einzig und allein um Vertrauen in Jesus, in seine Macht und Autorität. Und die, ja, oder das Vertrauen zeigte Jairus, ein Synagogenvorsteher, indem er vor Jesus niederfiel. Auch wenn die religiösen Führer im Ganzen, wie wir eben gehört haben, Jesus ablehnten, gab es doch Einzelne unter ihnen, die Jesus als den Messias erkannten und ihm vertrauten. Und dieser Synagogenvorsteher, der Jairus heißt, das wissen wir aus den anderen Evangelien, war einer von ihnen. Und in seiner Position, die er hatte, musste es ihm viel Überwindung gekostet haben, vor die Füße Jesu anbetend niederzufallen. Aber die Not, sein krankes Kind, trieb ihn dazu, voll auf Jesus zu vertrauen und alles andere loszulassen. Seine Bedenken, sein Ansehen, die Konsequenz, die seine Anbetung haben wird, das Gerede und so weiter. Es war ihm alles egal. Er setzte alles auf eine Karte. Ließ alles los und fiel vor Jesu anbetend nieder. Seine Haltung spiegelte sein Vertrauen in Jesus wider. Sein Glaube war aber nicht groß. Nicht so groß wie der des Hauptmanns. Erinnert euch an den Hauptmann von Kapernaum. Er sprach zu Jesus: Bemühe dich nicht vorbeizukommen. Er hatte einen kranken Knecht, der geheilt werden sollte. Sondern du musst nicht vorbeikommen, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Jairus' Glaube war nicht so groß. Er hielt es für notwendig, dass Jesus zu ihm nach Hause kommt und seine Hand auf seine Tochter legte. Aber auch wenn sein Glaube nicht so groß war, er brachte dennoch Rettung. Ich denke, wir disqualifizieren uns oft selbst, weil wir denken, dass wir nicht genug Glauben haben. Aber was sagt Jesus? In Matthäus 17, Vers 20 heißt es: Wenn ihr nur Glauben hättet wie ein Senfkorn, wir wissen, dass ein Senfkorn ist winzig. Wenn ihr nur Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berg sprechen: Hebe dich weg von hier dorthin. Und er würde sich hinwegheben. Und nichts würde euch unmöglich sein. Wow. Ich glaube, wir schauen zu viel auf uns. Als ob wir aus uns Glauben hervorbringen könnten. Im Schauen auf ihn wächst unser Glaube. Im Schauen auf ihn, auf seine Macht und Autorität. Ich habe schon oft versucht, mehr zu glauben. Ich will jetzt mehr glauben. Habt ihr das auch schon mal gemacht? Bei mir funktioniert das nicht. Bei mir funktioniert es einfach nicht. Ich kann nicht aus meiner Kraft Glauben produzieren. Das ist irgendwie auch ein Widerspruch. Denn Glauben bedeutet doch, dass ich nicht auf mich und auf meine Kraft mich verlasse, sondern auf Jesus. Und deswegen wächst Glauben, wenn ich mit dem Blick auf Jesus Schritte gehe, im absoluten Vertrauen. Schritte gehe, die außerhalb meiner Kontrolle und meiner Kraft liegen. Dann wächst Glaube. Denn wenn ich dann erlebe, wie Jesus trägt, wie er mich befähigt, wie er Dinge möglich macht, die in meiner Kraft eigentlich nicht möglich wären, ja, dann ermutigt mich das, etwas größere Schritte des Glaubens zu gehen. Und so wächst der Glaube, indem ich immer mehr vertraue und dabei immer den Blick auf Jesus halte. Aber manchmal ist es auch einfach nur Gnade, wenn der Glaube wächst. Und das passiert immer dann, wenn Jesus einfach Dinge in unserem Leben tut, die uns das Vertrauen in seine Macht und Stärke lehren. Und genau das geschieht hier bei Jairus. Erstmal wird sein Glaube auf die Probe gestellt. Nachdem Jairus Jesus gebeten hat, ihm nach Hause, mit ihm nach Hause zu seiner Tochter zu kommen, steht Jesus auf und folgt ihm zusammen mit seinen Jüngern. Ja, er steht sofort auf und geht Jairus hinterher. Doch dann, so lesen wir, kommt etwas dazwischen. Er drängt sich durch die Menschenmenge und plötzlich spürt er, so berichtet uns das Evangelium von Markus, dass Kraft von ihm ausgegangen war. Er geht und drängt und auf einmal spürt er, da ist Kraft ausgegangen. Eine Frau, die seit 12 Jahren unter ständigen Blutungen litt, hatte den Glauben, dass wenn sie nur das Gewand Jesu anrührte, sie geheilt ist. Und ihr Glaube wurde nicht enttäuscht. Sei getrost, meine Tochter, sagt Jesus. Dein Glaube hat dich gerettet. Und die Frau war geheilt von jener Stunde an. Ich kann mir gut vorstellen, wie Jairus ungeduldig, mit zitternden Knien die ganze Sache beobachtete. Er wusste, wie schlimm es um seine Tochter bestellt war und eigentlich keine Zeit zu verlieren war. Er wollte natürlich nicht eingreifen in die Situation, aber ich kann mir vorstellen, wie er ungeduldig gewartet hat. Und dann kommt es so, wie er es am schlimmsten befürchtet hatte. Aufgrund der Verzögerung kam Jesus nicht rechtzeitig. Als sie bei ihm zu Hause ankam, war seine Tochter bereits tot. Zu spät. Kennt ihr das? Zu spät. Ich habe so sehr gehofft und vertraut, gebetet und geglaubt, doch jetzt ist es zu spät. Wo warst du, Herr? Warum hast du nicht gehandelt? Warum hast du nicht eingegriffen? Warum hast du mich allein gelassen? Kennt ihr so Situationen? Gehört ihr auch zu denen, die Jesus schon mal ein Ultimatum stellen? Bis zu dem Tag, Jesus, muss das Geld da sein. Bis zu dem Tag muss ich die Tür öffnen, der Brief ankommen, die Person mich ansprechen. Bis zu dem Tag musst du mich wieder gesund und fit machen. Das Erste, was Jesus zu Jairus sagt, und das haben wir auch aus dem Markus-Evangelium, das Erste, was Jesus zu Jairus sagt, als er die Nachricht über den Tod seiner Tochter bekommt, ist: Fürchte dich nicht, glaube nur. Jesus bekommt das mit, die Erschütterung in Jairus, und er sagt: Fürchte dich nicht, glaube nur. Jairus' Glaube wurde auf die Probe gestellt. Er sollte erleben, dass Jesus nie zu spät kommt. Dass auch wenn alle Umstände dagegen sprechen, dass Jesus trotzdem in Kontrolle ist. Und vielleicht ist das gerade in deinem Leben so eine Situation. Vielleicht ist gerade in deinem Leben das Ultimatum, was du Jesus gestellt hast, abgelaufen. Vielleicht bist du gerade dabei, deinen Glauben an den Nagel zu hängen, weil es irgendwie nicht funktioniert, weil Jesus nicht eingreift, obwohl du so sehr darum gerungen und gebetet hast. Höre, was Jesus auch zu dir sagt. Fürchte dich nicht. Glaube nur. Gebe nicht auf. Vertraue. Jesus ist in Kontrolle, auch wenn alle Umstände dagegen sprechen. Halte an ihm fest. Dein zu spät ist vielleicht der Anfang von einem stärkeren Glauben. Aber du wirst es nur dann erleben, wenn du weiter vertraust und deinen Blick von Jesus nicht abwendest. Halte an ihm fest. Nachdem Jesus alle aus dem Haus geworfen hatte, geht er zu dem Mädchen, ergriff ihre Hand und das Mädchen stand auf. Er erweckte es zum Leben. Wie schon in den Predigten zuvor gesagt, wo wir über Heilung gesprochen haben, Jesus heilte in dieser Zeit, weckte sogar vom Tod auf, tat Wunder, um seine Stellung als Messias unter Beweis zu stellen. Aber das heißt nicht, dass Gott heute keine Wunder tun kann. Wir haben allen Grund zu glauben, dass Jesus auch heute noch Wunder tut. Und dafür wollen wir immer wieder mutig beten. Aber was er tut und wie er unser Gebet und unseren Glauben beantwortet, unterliegt seiner souveränen Hand. Und das müssen wir uns immer wieder sagen. Es ist seine souveräne Hand, die entscheidet, wie er handelt. Aber über eins dürfen wir absolute Gewissheit haben. Die gleiche Hand, die das Mädchen aus dem Tod gerissen hat, hat auch uns, die wir an Jesus glauben, aus dem Tod gerissen. Das Mädchen hat hier eine zeitige Auferweckung erlebt. Und das war großartig. Aber Jesus steht davor, noch ein weit größeres Wunder zu tun. Er wird die Seinen zu einem ewigen Leben auferwecken. Und das ist unsere Hoffnung, die wir haben in unserem Leben. Wir lesen den letzten Abschnitt, die Verse 27 bis 31. Und als Jesus von dort weiterging, folgten ihm zwei Blinde nach. Die schrien und sprachen, du Sohn Davids, erbarme dich über uns. Als er nun ins Haus kam, traten die Blinden zu ihm. Und Jesus fragte sie, glaubt ihr, dass ich dies tun kann? Sie sprachen zu ihm, ja, Herr. Da rührte er ihre Augen an und sprach, euch geschehe nach eurem Glauben. Und ihre Augen wurden geöffnet und Jesus ermahnte sie ernstlich und sprach, seht zu, dass es niemand erfährt. Sie aber gingen hinaus und machten ihn in jener ganzen Gegend bekannt. Sohn Davids, riefen sie. Das war ein messianischer Titel, mit dem die zwei blinden Männer Jesus als ihren verheißenen Messias bekennen. Sohn Davids, erbarme dich über uns. Sie bitten Jesus nicht konkret um Heilung, sondern um Erbarmen, um Gnade. Und damit drücken sie aus, dass sie keine Heilung verdienen. Doch dem Messias darum bitten, es aus Gnade und Erbarmen trotzdem zu tun. Sie hatten die feste Hoffnung, dass Jesus sich über ihr Leid, über ihre Krankheit erbarmt. Was sagt Jesus zu ihnen? Glaubt ihr, dass ich dies tun kann? Die Frage scheint so einfach, oder? Aber wie würden wir reagieren, wenn Jesus uns diese Frage stellt? Ich musste an die Geschichte mit den Jungen und den Regenschirm denken, die ich mal bei einer anderen Predigt erzählt habe. Da gab es ein Dorf, was eine lange Dürre erlebt hatte. Und die Menschen im Dorf beschlossen, an einem Tag zusammenzukommen, um Gott für Regen zu bitten. Und so trafen sie sich, das ganze Dorf, zum Gebet. Aber nur ein kleiner Junge nahm einen Regenschirm mit zu dem Gebetstreffen. Hätte man die Leute im Dorf vorher gefragt, habt ihr Glauben, dass Gott das tun kann? So hätten die meisten wahrscheinlich geantwortet, ja. Aber der Junge war der Einzige, der wirklich mit der Erfüllung des Gebets gerechnet hat, oder? Und das war so eine Frage, die Jesus hier dem Blinden stellt. Das war nicht so einfach so ein Salopp. Ja, das war aus tiefster Überzeugung. In Hebräer 11, was ist denn der Glaube? Ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Ja, Herr. Wir glauben, dass du das tun kannst, sagen die Blinden. Und an dem Punkt hatten sie wahrscheinlich ihren Blindenstock schon weggeworfen, weil sie damit gerechnet haben, dass Jesus sie heilen wird. Euch geschehe nach euren Glauben, und ihre Augen wurden geöffnet. Glaubt ihr, dass ich dies tun kann? Was es auch immer in deinem Leben ist, worum du Jesus aktuell oder auch zukünftig betest, das ist die Frage, die Jesus dir stellt. Hättest du den Regenschirm mitgenommen? Das ist schwer zu beantworten, oder? Es gibt eine andere Geschichte, wo Jesus sinngemäß die gleiche Frage stellt. Und ich glaube, mit dieser Geschichte können wir uns alle viel besser identifizieren. Und sie steht in Markus 9, 23, 24. Dort kommt ein Vater zu Jesus, der ihn um Heilung seines besessenen Sohnes bittet. Und wie die Blinden sagt auch er, der Vater, erbarme dich über uns, hab Erbarmen. Und Jesus aber sprach, so heißt es, wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Und sogleich rief der Vater des Knaben mit Tränen und sprach, ich glaube, hilf mir loszukommen von meinem Unglauben. Wir alle wollen glauben. Wir alle wollen glauben von ganzem Herzen, aber der Unglaube, der sagt, geht nicht, ist oft größer. Oder? Aber ihr wisst, wie die Geschichte ausgeht. Jesus heilt den Jungen. Seht ihr, wie groß die Gnade ist, die Jesus mit unserer Schwachheit hat, die Jesus mit unserem Unglauben hat, wenn wir mit ehrlichem Herzen zu ihm kommen? Jesus nahm den kleinen Glauben, den der Vater hatte, und stärkte ihn, um den Unglauben, der in seinem Herzen war, zu überwinden. Das ist das, was hier geschieht. Es ist also besser, mit einem zerbrochenen und ehrlichen Herzen Jesus unseren Unglauben zu bekennen und seine Gnade zu erleben, als selbst stark zu bleiben und nur im Schauen zu leben und eigentlich nichts von Jesus zu erwarten in unserem Leben. Wir dürfen alles erwarten. Wir müssen mit ehrlichem Herzen kommen und auch wie der Vater bitten, Herr, ich glaube, helf meinem Unglauben. Wir müssen loslassen. Ich glaube, Herr, hilf mir loszukommen von meinem Unglauben. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal erlebt habt, wie Jesus wirklich Glauben beantwortet hat und in euer Leben eingetreten ist. Ich muss an eine Geschichte denken, die wir vor über 14 Jahren als Familie erlebt haben. Da wollten wir in den Urlaub nach Schweden. Und wie ihr wisst, wir haben damals eine Arbeit mit Drogen, Alkoholabhängigen gemacht und wir lebten innerhalb einer Lebensgemeinschaft. Und Urlaub war für uns viel mehr als heute. Wenn wir zu Hause geblieben wären, wären wir auf der Arbeit geblieben. Und so mussten wir raus. Und wir hatten wie immer, wir hatten eigentlich nie Geld für Urlaub. Aber an dem Punkt, vor 14 Jahren, hatten wir Minus. Wir waren deutlich im Minus in der Zeit, wo wir der Urlaub anstand. Und ich kann euch nicht sagen, wir hatten zusammen diese tiefe Überzeugung, dass wir trotzdem fahren sollen. Wir wussten irgendwie, der Herr wird für uns sorgen. Und an vielen anderen Punkten hatte ich keinen Glauben in meinem Leben. Aber an dem Punkt war so ein Überzeugtsein, dass Gott sorgen wird. Und so sind wir losgefahren. Und irgendwann nach vielen Stunden Fahrt sind wir an dem Haus, an dem Ferienhaus angekommen. Und dann kam die Vermieterin raus, hat uns aufgeschlossen, hat uns dann alles erzählt, was zu beachten ist, hat uns die Räume gezeigt und so weiter. Und dann sagte sie so zum Schluss fast nebenbei, ach so, eben war einer hier, der hat die Kosten für die Vermietung schon übernommen. Wir konnten es gar nicht glauben, aber es war so. Wir hatten natürlich hinter eine Idee, wie das dazu gekommen ist, aber wir hatten keinen davon erzählt. Gott war treu und hat den Glauben, den wir an dem Punkt hatten, hat ihn genommen und hat ein Wunder für uns getan. Und ich glaube, wir dürfen so viel mehr von unserem Herrn erwarten, aber wir leben so sehr im Schauen, so sehr im Zweifeln. Aber lass uns mehr erwarten, lass uns mehr glauben, lass uns ihn mehr suchen. Und Schritte des Glaubens gehen. Denn diese Sache war für mich oder für uns ja ein Beweis dafür, der unseren Glauben ja hat wachsen lassen und der uns Mut gemacht hat, weitere Schritte im Glauben zu gehen und Gottes Treue zu erleben. Und dazu möchte ich euch ermutigen und herausfordern. Amen. Danke, Herr, nochmals, dass du der lebendige Gott bist. Und dass du gekommen bist, um mit uns zu leben, Herr. Um in uns zu leben, Herr. Herr, und du siehst uns, Herr. Und du weißt, was wir bedürfen, bevor wir dich bitten, Herr. Aber du siehst, Herr, wie sehr wir im Schauen leben, Herr. Alles, was irgendwie nicht in unserem Kopf reingeht und übernatürlich ist, Herr, da schalten wir oft schon ab. Herr, wir glauben, aber... Wir glauben, dass du das tun kannst, aber eigentlich ist es nicht möglich. Im Prinzip sind wir alle abergläubig. Wir haben immer ein Aber. Aber Herr, du bist Jesus, Herr. Bei dir gibt es kein Aber. Du bist treu. Und ich bitte dich, Herr, dass du unseren Glauben stärkst. Herr, wir bitten dich, Herr, dass du uns die Gnade schenkst, die Jairus auch erlebt hat, Herr, dass du seinen Glauben einfach so gestärkt hast und dich bewiesen hast als der, der nie zu spät kommt, der treu ist und der da ist und souverän herrscht und die Kontrolle hat. Aber Herr, ich bitte dich, Herr, dass all diese Dinge, von denen wir lesen, auch hier von den Heilungen, dass sie uns dazu ermutigen, mehr im Glauben zu wandeln, mehr zu vertrauen. Und du forderst uns in deinem Wort heraus, genau das zu tun und Schritte des Glaubens zu gehen im Gehorsam. Und wir alle sind schwach, genau wie dieser Vater, Herr. Und da ist so viel Unglaube in uns, Herr. Und so beten wir, wie der Vater, helfe, von unserem Unglauben loszukommen, um mehr von dir zu erwarten und im Glauben und nicht im Schauen zu wandeln.
Amen.